Hallo und herzlich willkommen. Heute sprechen wir über Nieren und Gallensteine. Anlass dafür ist etwas, das ich gelesen habe, nämlich, dass man einem Mann in Sri Lanka einen gigantischen Nierenstein entfernt hat. Viel Spaß!
Das Gehirn und der Finger. Was in unseren Köpfen und Körpern so vor sich geht. Ein Podcast mit Dr. Magnus Heyer und Daniel Finger.
Magnus, ich habe wirklich dreimal diese Meldung nachlesen müssen, die wir beide gefunden haben. Aber ein Mann mit dem unwahrscheinlichen Namen Canistus Kunsch wurde ein über 800 Gramm schwerer Nierenstein herausoperiert. 13,37 Zentimeter lang. Und das Verrückte, eine durchschnittliche Niere ist überhaupt nur 10 bis 12 Zentimeter groß. Also ein Nierenstein, der größer ist als die Niere, die ihn irgendwie erzeugt hat. Und da habe ich gedacht, wir müssen mal über diese ganzen Steine reden, die sich da in uns und Barney Geröllheimer und so ansammeln. Das ist doch unfassbar. Also ich habe es erstmal fast gar nicht geglaubt und ich bin auch immer noch ein bisschen skeptisch. Aber lass uns mal grundsätzlich darüber sprechen, diese ganzen Steine, Nierensteine, Gallensteine und ich weiß gar nicht, was es sonst noch für Blasensteine gibt, glaube ich auch so. Diese Steine, die im Körper entstehen, warum tun die das?
Ein Detail darf ich noch hinzufügen. Du hast zu Recht gesagt, dass dieser Nierenstein 13,37 Zentimeter lang ist und die Niere aber eigentlich nur 10 bis 12.
Ja.
Das ist absurd. Du hast ferner gesagt, dass das Ding 801 Gramm wog.
Ja.
Da mag man hinzufügen, dass eine durchschnittliche Niere 120 bis 200 Gramm wiegt. Das heißt, der wog also viermal so viel wie die übliche schwerste Niere. Das ist schon eine sehr ungewöhnliche Zahl.
Gut, nun nennt man es ja auch Stein. Ich habe auch schon mal so Steine gesehen. Das sieht ja wirklich aus wie Kiesel, mehr oder weniger.
Mhm.
Mal glatter, mal rauer, mal größer, unterschiedliche Farben und so weiter. Also wenn etwas, sagen wir mal, abgesondert wird, was dann irgendwie verklumpt und aussieht wie ein Stein und das andere ist weiches Gewebe, kann man sich das mit dem Gewicht ja schon ganz gut vorstellen. Aber dass man quasi so eine Zweitniere aus Stein hat, die einem da wächst.
Mhm.
Er hat allerdings auch gesagt, muss man sagen, dieser Herr Canistus Kunsch, dass er sich nach diesen vielen Jahren nach der Operation das erste Mal wieder so richtig gefühlt hat wie er selbst. Wo man sich auch fragt, warum ist er nicht früher zum Arzt gegangen.
Das stimmt. Das gibt es aber in der Medizin relativ häufig. Also wir haben den Begriff Indolenz. Indolente Patienten sind einfach so, ich weiß nicht, wie man es übersetzt. Das sind Leute, die ertragen einfach alles.
Ertragen die das jammernd oder ertragen die das tapfer?
Nö, die ertragen das einfach, weil ja, irgendwie war gestern ja auch schon so ein bisschen doof und heute ist noch ein bisschen schlimmer, aber so viel schlimmer ist jetzt auch nicht. Zum Arzt muss ich nicht. Und da gibt es manchmal Leute, die wirklich riesengroße, gutartige, wohlgemerkt, Tumore haben. Also ein bösartiger Tumor streut ja und bringt dich irgendwann um. Ein gutartiger wächst und bleibt dann eben in seinem Gebiet und das sieht dann aus, als wären sie schwanger und das hat sich aber eben langsam entwickelt und ja, gut, ja, ich habe schon gedacht, ich müsste mal zum Arzt.
Jetzt lass uns mal darüber sprechen, was diese Steine eigentlich sind. Ich habe gerade schon gefragt, warum entstehen die? Und ich glaube, das hast du mir noch nicht so richtig erklärt.
Nein, Steine entstehen einfach nur, indem gelöste Salze ausfallen. Also das wissen wir ja auch, du musst schon verdammt viel Zucker in den Kaffee tun, bis der Zucker dann irgendwann sich nicht mehr löst. Und das ist hier im Grunde genauso, das ist in der Regel mit Calciumsalzen der Fall. Und wenn du zu viele Calciumsalze in der Flüssigkeit hast, das kann dann eben in der Gallenblase die Galle sein oder das kann bei den Nieren, Harnleiterstein, kann das der Urin sein. Und wenn eben zu viele Salze darin gelöst sind, dann sind sie irgendwann nicht mehr gelöst und dann kristallisieren die aus. Dann hast du in der Regel aber ganz, ganz kleine Steinchen, die sind dann so groß wie ein Reiskorn oder so oder sogar noch kleiner und die bemerkst du auch gar nicht. Und problematisch wird es dann eben aus zwei Gründen. Entweder die Dinger werden wirklich groß und unangenehm oder sie verklemmen sich irgendwo in irgendeinem Harnleiter. Und dann wird es eben unangenehm, wenn sie einen Harnleiter versperren, wenn also der Urin nicht mehr durchgehen kann.
Ich finde das übrigens interessant. Jetzt haben wir über die Nierensteine geredet. Es gibt ja auch Gallensteine. Ich habe welche, die sind übrigens mal entdeckt worden bei einer Routineuntersuchung schon vor vielen Jahren. Die sind relativ groß, also so, dass sie mir wahrscheinlich nie Schmerzen verursachen werden. Ich merke davon gar nichts. Und ich habe den damaligen Arzt, der die bei einer anderen Untersuchung nebenbei gesehen hat, sagt, das wissen Sie aber, dass Sie Gallensteine haben. Ich sage, was habe ich? Es war ein schönes Gespräch. Dann sagte ich, ja, und was mache ich jetzt mit der Information? Und dann sagte der, naja, aber wirklich so entschlossen, wie ich es jetzt ungefähr formuliere, so, ja, naja, die sollte man dann wahrscheinlich irgendwann besser auch irgendwie mal entfernen lassen. Und da habe ich gesagt, ja, wann denn? Also vorsorglich oder ja, Das heißt, bis jetzt habe ich noch nichts gemacht, weil es geht mir ja ganz gut.
Also eigentlich nicht schlimm.
Ja, genau. Bis jetzt eben nicht schlimm. Scheinen im Moment die richtige Größe zu haben. Nicht so groß wie die von Canistus Kunsch, aber auch nicht so klein, dass sie in irgendeinem Gang hängen bleiben können. Weil das muss ja schmerzhaft sein.
Wie gesagt, es hängt davon ab, wie groß sind die Dinger und wo sind die Dinger. Und wenn die bei dir in der Gallenblase drin sind, dann kannst du dir das vorstellen. Ich hatte früher so ein kleines Säckchen aus Kunstleder mit Murmeln.
Murmelsäckchen?
Genau. Und deine Gallensteine sind vermutlich kleiner als meine Murmeln.
Mhm.
Und insofern stören die ja nicht. Es klackert ein wenig, wenn du dich bewegst. Nein, tut es natürlich nicht, aber an dem Ort sind sie eigentlich unschädlich.
Mhm.
Man kann irgendwann die Gallenblase rausnehmen, kann man tun, aber muss man nicht. Und insofern gibt kein Grund, jetzt zu handeln.
Ja.
Wenn die anfangen zu wandern in den Gallengang, dann ist doof. Aber das merkst du dann, dann tut's weh.
So groß ist mein Gallengang gar nicht. Aber jetzt mal was anderes. Also jetzt könnte man sich ja vorstellen, dass es, gut, bei Canisius Kunsch am Ende war es wahrscheinlich auch nicht mehr so schön mit so einem 18 Kilo Hinkelstein da. Also, aber das lange Zeit, wenn die ihn nicht behindert haben, weil die auch so groß waren, dass die da eben keine Ganglien versperrt haben und so, wird es ihm ja vielleicht auch gut gewesen sein. Wenn man, sagen wir mal, 2 Kilo Übergewicht hat und davon sind 150 Gramm der Gallenstein, das merkt man dann ja auch nicht.
Nein, also das merkt man tatsächlich nicht. Ich kann noch hinzufügen,
ja.
Warum entstehen die Dinge? Wie entstehen sie, indem sozusagen Salze ausfallen und kristallisieren und zu Steinen werden? Warum ist das so? Weil die Löslichkeit überschritten ist. Also dann hast du entweder zu viel Zucker im Kaffee oder zu wenig Kaffee für den Zucker. In diesem Fall ist es so, eine Ursache ist, du trinkst einfach zu wenig. Der Urin oder eben die Galle, aber vor allen Dingen eben der Urin ist einfach zu dick und dadurch kann sowas ausfallen. Wenn du mehr trinkst, wird der Urin dünner. Das siehst du ja auch an der Farbe des Urins.
Mhm.
Also wenn der Urin, das mag jetzt unästhetisch sein, aber Medizin ist manchmal so, wenn der Urin dunkelgelb ist, dann hast du vermutlich zu wenig getrunken. Und wenn der eben hell ist, dann hast du ausreichend getrunken.
Und wenn er brennbar ist, habe ich zu viel rumgetrunken.
Genau. Infektionskrankheiten können das auslösen. Stoffwechselkrankheiten können es auslösen oder auch zu viel Harnsäure kann es auslösen. Das ist dann eine Ernährungsfrage. Aber jedenfalls, diese Dinge sind die Ursachen, die dann dazu führen können.
Es sind Salze, die dann irgendwie auskristallisieren. Aber es hängt nicht nur, aber auch davon ab, wie viel Salz man zu sich nimmt. Ne? Es gibt ja viele Leute, die sehr viel Salz zu sich nehmen und die haben keine Steine, die sie irgendwie belästigen.
Nee, ich glaube, das Salz, was wir als Salz zu uns nehmen, also Natriumchlorid oder so, ich glaube, das spielt keine Rolle. Diese Angabe ist ohne Gewähr, aber ich glaube, es spielt in diesem Zusammenhang keine Rolle. Es spielt in anderen Zusammenhängen eine Rolle, aber hier glaube ich nicht.
Ein Freund von mir hatte mal Nierensteine, glaube ich, auch, die entfernt werden mussten. Und der hat gesagt, sein Arzt hätte gesagt, das liegt daran, dass er eben so wahnsinnig viele gesalzene Erdnüsse immer jeden Abend gefuttert hat. Aber vielleicht ist das auch altes Wissen. Und ich weiß, dass mein Professor auch Nierensteine hatte, öfters in seinem Leben. Und das ist natürlich nur ein anekdotischer Beleg, aber ich kann dir sagen, als ich das erste Mal mit ihm essen war, und das war natürlich eine besondere Ehre, mit dem Professor Mittagessen zu gehen und so weiter, bestellte er einen Fisch. Und dann nahm er einen Salzstreuer, und ich übertreibe nicht, er nahm den Salzstreuer, da kam relativ viel raus. Und er streute, das jetzt in Echtzeit, streute und streute Salz auf den Fisch. Und ich habe gedacht, um Gottes Willen, was macht der? Er erzählte dabei sehr angeregt. Ich habe gedacht, der hat die Kontrolle verloren über seine Hand und über seinen Streuer und so weiter. Dann schnitt er sich ein Stückchen ab von dem Fisch, steckte es sich in den Mund, verzog das Gesicht, machte so, und ich habe gedacht, na klar, versalzen.
Ja.
Und dann nahm er den Streuer und streute mehr, weil es ihm eben nicht genug Salz war. Also wie gesagt, ich kann jetzt nicht beweisen, dass da dieser Zusammenhang war, aber dieser Mann hatte Probleme mit Nierenstein.
Es gibt aber ein klitzekleines Argument dagegen.
Bitte.
Also in dem Salzstreuer ist Natriumchlorid. Natrium und Chlorid. Und die Salze, von denen ich geredet habe, sind Calciumsalze.
Ah, okay.
Natrium und Calcium ist ja nicht dasselbe. Also würde ich als chemischer Laie, also möchte ich betonen, ich lege meine Hand für nichts ins Feuer, aber ich glaube trotzdem, dass es den Zusammenhang nicht gibt, obwohl dein Professor beide Krankheiten hatte, aber es gibt ja zufällige Koinzidenzen.
Ja, natürlich, das kann gut sein. Und man weiß ja auch gar nicht, ob nicht die Aufnahme von Natriumchlorid dann wiederum den Calciumstoffwechsel irgendwie durcheinander bringt. Also ich jedenfalls weiß es erst recht nicht.
So ist es und ich weiß es auch nicht.
Grundsätzlich ist es so, alle diese Arten von Steinen sind doch heute gut behandelbar, oder?
Ja, und zwar mit einer ganzen Menge von Therapien. Also wenn die Dinger ganz klein sind, dann ist tatsächlich die Empfehlung viel trinken und viel bewegen.
Damit die von selbst abgehen oder sich wieder auflösen?
Damit die von selbst abgehen.
Ah ja, okay.
Das gilt also für die Harnleiter. Also Harnleiter heißt dann eben, es fängt oben bei der Niere an, wie bei eben diesem Patienten.
Herrn Kunsch.
Genau, es fängt bei der Niere an und dann gibt es eben die ableitenden Harnwege, den Harnleiter, der die Niere mit der Blase verbindet. Und von der Harnblase geht es dann in die Harnröhre. Harnröhre, da gehen die eigentlich ab, aber im Harnleiter können sie stecken bleiben, wenn sie aus der Niere kommen. Und sie können eben auch in der Harnblase sein. So. Wenn sie klein sind, viel trinken, dann gehen die auf normalen Wege ab und du hörst dann irgendwann Plink beim Pinkeln. Dann kannst du Medikamente geben, die alkalisierend sind, die ein saures Milieu in ein alkalisches Milieu verwandeln und dann lösen die sich möglicherweise auf. Früher hat man das mit einer Schlinge extrahiert, das war ein bisschen fies, macht man auch nicht mehr. Man ging also sozusagen die Harnröhre rauf, durch die Harnblase durch.
Das wollen wir nicht.
Ja, gut, okay, aber den Stein wollen wir auch nicht. Also, wenn so ein Stein meinetwegen den Harnleiter blockiert, das sind richtige, grauenvolle, kolikartige Schmerzen, die du wirklich nicht erträgst. Wir können abschließend mal drüber sprechen, was man früher gemacht hat. Die Schmerzen müssen so grauenvoll sein, dass man alles tut, um sie loszuwerden.
Mein Professor hat darüber berichtet. Also er hat gesagt, Sterben wäre eine schöne Alternative gewesen in dem Moment.
Und ich glaube, dass das einigermaßen realistisch ist. Mhm. Und das müssen wir heute nicht mehr. Also dann hat man eben früher mit einer Schlinge das extrahiert. Das empfiehlt man heute nicht mehr, weil die Verletzungsgefahr zu groß ist. Man hat es also mit einer Schlinge gefangen und dann durch den Harnleiter durchgezogen und dann Blase und Harnröhre.
Früher reden wir von 1548 oder reden wir von den 70er Jahren?
Nee, wir reden jetzt eher von 2021.
Okay.
Oder so. Also wird auch noch gemacht, aber nicht so häufig. Und dann gibt es halt noch die Möglichkeit, endoskopisch das zu machen. Und zwar endoskopisch interessanterweise, indem du eine Stoßwelle machst oder mit einem Laser den Stein zu zerstören versuchst oder mit Ultraschall.
Ja, aber was heißt endoskopisch mit Ultraschall? Wie genau funktioniert das endoskopisch? Also wo geht man da rein?
Man geht durch die Haut und man geht wohl wirklich an den Ort, wo der Stein ist.
Also man piekst quasi in den Rücken, in die Nähe des Steins.
Genau. Ich weiß nicht genau, bis wohin man geht, muss ich zugeben. Aber man geht tatsächlich durch die Haut in den Körper. Und es gibt die Möglichkeit, das extrakorporal zu machen. Das ist eben diese Sache, die dir jetzt vorschwebt. Gibt es schon seit den 80er Jahren, dass man eben Stoßwellen, im Grunde sind das nichts anderes als Druckwellen, gezielt auf diesen Stein ausrichtet und dann eben hofft, dass der Stein zerplatzt.
Zerplatzt heißt in kleinere Stücke zerbricht oder was?
Genau, er löst sich nie auf. Das wird er tun mit den Medikamenten oder so. Mhm. Aber er löst sich nicht auf, er wird aber eben zu vielen kleinen Steinen. Und damit ist das Problem ja auch gelöst, weil wenn die durch den Harnleiter durchpassen, dann ist es ja kein Problem. Dann geht der normal ab und da soll er dann auch hin.
Jetzt könnte ich mir vorstellen, da das ja Dinge sind, die irgendwie wahrscheinlich in der Nahrung sind, dann in den Stoffwechsel gelangen, dann ausgeschieden werden oder eben nicht vernünftig abtransportiert werden. Das ist ganz theoretischer sein könnte, wenn ich das und das und das immer esse, trinke und so weiter oder bestimmte Dinge unterlasse, dass ich dann zum Beispiel nicht so zu Steinbildung neigen würde. Das wissen wir nicht genau, ne?
Nee, das wissen wir schon. Also es gibt zum Beispiel Lebensmittel, die viel Oxalsäure enthalten und das ist dann eben auch ein Risiko zur Steinbildung. Aber das sind Dinge, mit denen sollte man sich gar nicht beschäftigen, wenn man keine Steine hat.
Okay.
Weil dann schränkt man plötzlich die Ernährung ein für nichts. Mhm. Also insofern würde ich das nicht empfehlen. Dann, wenn Patienten Steine haben, gibt es schon Ernährungsempfehlungen. Mhm. Die Hauptempfehlung ist aber trotz allem auch immer viel trinken. Das ist sowieso eine Empfehlung in der Medizin, aber in diesem Zusammenhang tatsächlich auch. Also ausreichend trinken.
Diese Behandlungsmethoden, über die wir jetzt gesprochen haben, die gelten aber alle für Nierensteine. Ne? Bei Gallensteinen ist es, glaube ich, anders. Wenn es Probleme gibt, nimmt man die Gallenblase raus und fertig.
Ja, ja.
Warum macht man das so leichtfertig? Man nimmt da alles Mögliche immer raus. Blinddarmfortsätze, Mandeln, Gallen.
Naja, weil man vordergründig keine Probleme hat. Die Galle hat natürlich trotzdem eine gewisse Funktion. Aber wir kommen trotzdem gut ohne Gallenblase raus. Und insofern kann man das tun ohne große Konsequenzen. Gallensteine nicht, aber Nierensteine sind, wie du erwähnt hast, furchtbar schmerzhaft. Insofern gab es seit Anbeginn der Zeiten Versuche, diese Krankheit zu behandeln. Und es gab schon um die Zeitenwende Operationstechniken, mit denen man eben tatsächlich in die Harnröhre reinging und dann wirklich durch die Blase durch und versucht hat, diesen Stein zu mobilisieren. Mhm. Das war der ganz angesehene Beruf des Steinschneiders.
Das hieß wirklich so, Steinschneider?
Ja, ja, das war ein Steinschneider. Und einer der berühmtesten Steinschneider ist tatsächlich der sogenannte Dr. Eisenbart. Kennst du?
Natürlich. Witte, witte, witt, bum, bum.
Ich bin der Dr. Eisenbart. Witte, witte, witt, bum, bum. Kurier die Leute auf meine Art. Witte, witte, genau. Witt, bum, bum. Und dann wird man ihm eigentlich nicht gerecht, weil dann gesagt wird, ich mache, dass die Blinden wieder gehen und dass die Lahmen wieder sehen. Nein, ja. Der war eigentlich ein guter Steinschneider. Der war ein bekannter Steinschneider. Und das ist eine von diesen Rufschädigungen, gegen die man sich eigentlich wehren muss.
Sagen wir mal so, der Mensch, der bei Dr. Eisenbart keine erfolgreiche Behandlung gehabt hat und der dann dieses Schmählied erfunden hat, um seinem Ärger so richtig Luft zu machen, der war auch auf seine Art und Weise genial. Und wenn man so will, ist er der Grund, warum Dr. Eisenbart uns heute allen Begriff ist, wenn auch kein positiver.
Das wollen wir anerkennen. Der Name ist jedenfalls bekannt und Dr. Eisenbart war eben ein in seiner Zeit, im 17. Jahrhundert, allgemein anerkannter, großartiger Steinschneider. Ich habe aber noch eine schöne Alternativtherapie.
Ja, bitte.
Eine sehr schöne Alternativtherapie. Also, ich hatte ja gesagt, viel trinken und bewegen. Und auf das Bewegen zielt diese Behandlung ab. Die Behandlung besteht darin, Achterbahn zu fahren.
Wiederum für Nierensteine oder auch für Gallensteine.
Jetzt reden wir über Nierensteine. Und das Interessante ist, die Größe ist bei dieser Behandlungsart eigentlich egal.
Die Größe der Steine oder der Achterbahn?
Nee, die Größe der Steine.
Okay.
Die Achterbahn ist mal standardisiert. Man hat 20 Fahrten untersucht und die Fahrt dauerte jeweils 2,5 Minuten. Ohne Looping.
Okay.
Und dann hat man aber festgestellt, dass das Sitzen im vordersten Wagen in 17% der Fälle zu einem Abgang des Steines führte und das Fahren im letzten Wagen zu 64%. So, jetzt denkst du zu Recht, ich spinne. Aber das tust du natürlich nicht wirklich zurecht, denn diese Studie hat es gegeben, weil irgendwelche Leute irgendwann mal irgendwelchen Urologen erzählt haben, dass durch Achterbahnfahrten ihr Nierenstein abgegangen ist.
Und das waren alles Leute, die hinten gesessen haben.
Moment, ja, zum größeren Teil. Zu drei Vierteln, wenn wir ehrlich sind. Aber das Interessante ist die Tatsache, dass das 2018 geehrt wurde mit dem sogenannten IG-Nobelpreis.
Der alternative Nobelpreis für schräge Forschung, oder? Ist das nicht der?
Nee, der Alternative nicht. Der Alternative versucht ja sozusagen Leistungen zu würdigen, die durch den klassischen Nobelpreis nicht gewürdigt wurden. Der IG-Nobelpreis, Ig Nobel heißt unwürdig, der unwürdige Nobelpreis, ist aber ehrlich gesagt einer, der fast spannender ist als der echte Nobelpreis, weil er ganz zum Teil abstruse, aber trotzdem kluge Forschung bepreist. Das ist in Wirklichkeit nämlich alles andere als unwürdig und die Leute holen sich den Preis in der Regel auch ab, weil er eben nicht peinlich ist, sondern auf gewisse Weise doch ehrenvoll. Und die haben einfach ganz nüchtern analysiert, ob Achterbahnfahren bei Nierensteinen hilft. Und sie haben festgestellt, in vielen Fällen ja. Das ist schon eine schöne Alternativbehandlung. Nicht für mich persönlich, ehrlich gesagt, aber für viele, die es lieben, vielleicht schon. Und ich hatte ja vorher ganz seriös gesagt, viel trinken und viel bewegen ist bei kleinen Nierensteinen eine sinnvolle Therapie. Und eine Achterbahnfahrt ist ja nun viel bewegen.
Sagen wir mal so, auch wenn man das nicht untersucht hat, man kann auch mit Gallensteinen Achterbahn fahren. Es kann zumindest nicht schaden.
Du hast es ja ausprobiert, nehme ich an.
Selbstverständlich.
Hast du sie gehört, die Gallensteine beim Achterbahnfahren?
Nee, ich habe zu laut gekreischt. Danke fürs Zuhören. Und bis zum nächsten Mal. Wir freuen uns immer über Feedback an mail@gehirnfinger.de.